ich hatte eben selber bei mir hier probiert, aber dann hatte doch irgendwie der PC nicht so gewollt, wie ich das wollte.
Kenne ich. Also, es läuft, Aufnahme läuft, wir können direkt loslegen. Ich bin total happy. Das System funktioniert nach 3 Stunden ausgezeichnet.
Ja, das ist gut. Das ist auch mal ein Wunder. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Denn,
sag mal, waren wir nicht mal bei euch im Radio und haben mal gespielt bei euch, Radio Bremen?
Bei uns direkt jetzt beim NSR, das Stadtradio nicht, aber bei Radio Bremen bestimmt, ja. Also bei uns, wir sind selber ja erst seit Januar hier so.
Ah, okay, alles klar, dann war es Radio Bremen. Ja, alles klar, da haben wir nämlich mal ein kleines Unplugged-Dingens mal gemacht, deswegen wollte ich fragen, ob ihr das verheilt. Okay, ihr seid das Stadtradio Bremen, alles klar.
Genau, richtig, genau.
Super, na perfekt, also können wir direkt reinhauen. Aladdin, erste Mal gespielt, erste Mal über Aladdin. Ich habe tatsächlich den Johannes Strate angerufen und ich sage, pass mal auf, Johannes, in welchem Laden sollen wir denn mal spielen in Bremen? Weil wir auf der Suche waren, wir haben immer im Pier 2 gespielt, das ist so ein Riesenladen, das ist so eine Industriehalle und ja. Wir mussten da spielen, weil es einfach riesen Nachfrage war und mittlerweile ist es ja ein bisschen kleiner geworden und ich sage, hey, wo kann man spielen, was ist ein cooler Laden? Und Johannes sagte sofort Aladdin und deswegen komme auch auf den Laden, was sehr lustig ist, dass man Popsternchen anruft, sagt, hey, wo sollen wir denn spielen in deiner Stadt? Super, wir waren noch nie da, also ihr kennt den Laden besser als ich, deswegen kann ich zum Laden selber gar nichts sagen, aber der Name ist natürlich schön. War das eine Disco oder ein Kino oder was war das früher?
Das ist, man kann sagen, alles Mögliche eigentlich. Also in Bremen hatte so ein bisschen den Spitznamen das Dröhn.
Aha. Perfekt, genau unser Ding.
Ja, am 15.12. ist das, glaube ich, ne? Hier in Bremen.
15.12. kurz vor Weihnachten. Ich habe Bremen, muss ich immer an dem Stadion vorbeilatschen. Wenn wir da, gibt es ja, hinter dem Stadion gibt es ja so ein paar schöne Viertel, wo man auch schön Kaffee trinken kann und so. Ich weiß gar nicht, wie die heißen.
Genau.
Und das Stadion, ich finde immer krass, dass die müssen ja immer tierisch aufpassen, dass es nicht unter Wasser steht, ne? Weil das ja direkt am Wasser steht, ich die ganze Zeit, das ist bestimmt immer spannend in Bremen. Und wo ich mich sehr gut daran erinnern kann, ist, dass wir einige Male auf diesem Theaterschiff gespielt haben in Bremen. Das gibt es noch?
Ja, richtig.
Also das fand ich auch immer richtig geil, weil man da, das waren auch schöne, kleine, muckelige Konzertchen, wo ich mich sehr dran erinnere, das haben wir in Lübeck und in Bremen, das waren so die einzigen 2 Städte, wo es diese Theaterschiffe gibt und das fand ich auch immer total schön, das halt auf dem Schiff zu spielen, da ziemlich kleine Umkleidekabine.
Kombüse,
wo man wo man quasi sich an diesem klassischen Glühbirnen-Clown-Spiegel, weißt du, vom Zirkus, schleichst du dich hinten dran vorbei am Bügelbrett und gehst direkt auf die Bühne. Und das war immer sehr, sehr cool. Das habe ich so, für mich ist das so in Bremen, so in Lübeck halt so manifestiert und halt die Revolverheld klar und so und sonst habe ich und dann kommt, glaube ich, noch ein Bier kommt aus eurer Heimat und dann mehr.
Ja, das ist die große Beck-Brauerei, also Beck und Co., genau.
Siehste, und dann, aber man muss sich noch viel mehr mit der Stadt beschäftigen. Wie gesagt, da komme ich erst so in den nächsten paar Jahren so dahinter.
Ja, wir haben schöne Ecken, also unfrage.
Und nach deinem Konzert hast du noch 3 Tage Zeit bis zum nächsten Konzert.
Du bist aber total, bist du eigentlich Schwäbin oder Bremen? Ah, Wilhelmshavenerin. Okay, du hattest so einen kurzen schwäbischen Slang, aber dann habe ich es falsch gehört gerade. Ich bin ja Schwabe, dachte ich, das könnte eine Schwäbin sein. Aber Wilhelmshaven auch schon, haben wir jetzt auch erst gespielt im Sommer. Es war auch toll mit dem Erling zusammen. Es war ein tolles Konzert da am Pumpwerk. Es war auch geil. Die machen ja auch ganz schön,
ja,
ganz schön Krawall da in Wilhelmshaven.
Wie war denn dein Eindruck so von der Sommertour?
Ja, also es ist, Sommertour ist für uns oder für mich immer so ein bisschen Urlaub mit Beruf, alles so in einem. Also das musst du dir so vorstellen, dass wenn die Tour läuft, ist es eigentlich ein sehr entspannter Tag. Ich habe so mein Klappfahrrad dabei und seit 4-5 Jahren muss ich nicht mehr selber fahren, wo ich sehr dankbar für bin. Das heißt, ich kann da wirklich, wir haben unseren Tourbus, da habe ich mein Fahrrad drin und dann bin ich wirklich in Wilhelmshaven zum Beispiel, im Pumpwerk, war ein wahnsinnig schöner Tag und da war ein ganzen Tag Festival und dann habe ich schön mein Rädchen geschnappt und bin mal schön hier am Jadebusen rausgeballert und bis zur Militärbasis und habe mir das einfach mal angeguckt, war sogar ein bisschen schwimmen, ne? Und es war einfach total, ich genieße es sehr, im Sommer so ein bisschen auch inkognito das Städtchen anzugucken. Weißt du, weil ganz oft kommt man nicht dazu, weil man noch ein paar Interviews hat oder nur für ein paar Stunden in der Stadt ist. Und es ist einer der schönsten Berufe der Welt, so ein bisschen als Gaukler auch rumzukommen und die Stadt halt mitzubekommen. Da muss man sich halt ein bisschen Zeit nehmen, aber es gibt so viele unterschiedliche, wunderschöne Städte in Deutschland und das ist, wenn man jetzt die letzten paar Jahre auch, spielen wir ganz viel in Ostdeutschland, was es da noch für tolle Städte zu entdecken gibt, die wirklich wunderschön sind und ganz einzigartig und das ist toll, also da muss man sich halt Zeit nehmen und am besten dann nichts vornehmen an dem Tag. Ich war mit dem Oerding noch schön Kaffee trinken, ne, das haben wir die Zeit haben wir uns noch genommen, weil wir uns nicht so oft sehen. Der ist ja auch viel unterwegs. Aber das war auch ein schöner Tag. Und mal gucken, ob die Helden, die sind ja alle nach Hamburg ausgewandert. Also zwei, glaube ich, wohnen noch in Bremen. Der Rest wohnt, glaube ich, in Hamburg. Müssen wir mal gucken. Also das ist ja, aber das ist auch eine schöne Jahreszeit, um einfach ein bisschen rumzulatschen, Weihnachtsgeschenke zu kaufen, Kaffee zu trinken. Und siehste, siehste. Nur den Glühwein muss ich auslassen vor dem Konzert.
Ja, das ist besser.
Das ist ganz lustig, wenn wir um die Jahreszeit spielen und so in der Nähe oder in der Stadt spielen, merkst du immer, dass so die Hälfte vom Publikum so über den Weihnachtsmarkt zu deinem Konzert kommt. Und es ist auch geruchlich erkennbar, wer vorher auf dem Weihnachtsmarkt war, weißt du? Aber es ist... Die bringen schon gute Laune mit, manchmal auch schon zu viel gute Laune. aber nee, das ist auf jeden Fall kriegt man das immer mit. Der Weihnachtsmarkt, die gibt es ja in anderen Ländern, gibt es ja nicht wirklich. Ne? Also Deutschland ist ja total Weihnachtsmarkt. Ich habe ja Freunde aus Italien, Spanien, Frankreich, die machen wirklich Weihnachtsmarkt-Tourismus. Ne? Die wirklich kurz vor Weihnachten nach Deutschland kommen und dort auf dem Weihnachtsmarkt rumzuhängen in irgendwelchen Städten. Ja. Krass, oder? Aber
das ist aber eine schöne Idee.
Ja, gibt es ja, ganz viel.
In Bremen viel von Skandinavien, die kommen sehr viel hierher nach Bremen.
Ja, weil der Glühwein ein bisschen günstiger ist, würde ich sagen, ne?
Wahrscheinlich, ja. Naja, und die verbinden das dann natürlich auch gleich, dass die dann sich den Marktplatz angucken und den Dom und das Rathaus, was man ja durchaus kennt auch.
Die Stadtmusikanten, immer das Problem ist immer, wenn wir in der Stadt spielen, spielen gleichzeitig die Stadtmusikanten. Deswegen können wir die nie sehen in Bremen. Ja. Ne? Dann haben wir immer gleichzeitig noch ein Konzert.
Ja, jetzt haben wir gelesen, dass du auch in Afrika unterwegs warst letztes Jahr.
Für 4 Tage, ja, total.
Ja.
Krass. Also Hear the World ist eine Stiftung, die es seit circa 10 Jahren gibt. Brian Adams ist der erste Botschafter, Schirmherr dieser Organisation. Und das ist ein Projekt, das von Sonova ist der größte Hörgerätehersteller der Welt aus der Schweiz. Und die haben einfach Modelle, die haben relativ schnell Modellwechsel da, weil sehr viel passiert in der Hörakustik. Und die alten Modelle wären sonst aussortiert oder weggeschmissen und die haben einfach gesagt, okay, was machen wir damit, weil die halt einfach viel damit haben. Und mittlerweile sind, hat man über 30.000 Kinder weltweit aus sehr, sehr armen Ländern damit ausgestattet, die ihr ganzes Leben lang auch betreut werden, teilweise auch nur zum Batterien wechseln oder so. Und die tatsächlich werden die Projekte, Schulen, spezielle Schulen, werden ausgestattet. Das heißt, die Volunteers, Schulen, die Lehrer in der Schule, wie sie damit umgehen. Es gibt wirklich für Kinder, die unter Hörverlust leiden, es ist natürlich so in Ländern wie Südafrika, gerade in dem Township, wo wir waren, das geht quasi über 30 Kilometer lang leben. Also in Kapstadt leben 3,4 Millionen Menschen, über 2 Millionen davon leben quasi an der Armutsgrenze, schlafen auf dem Boden, leben in Blechhütten. Und bei den Kindern ist es so, dass die haben 2 Wochen lang eine Mittelohrentzündung oder eine Bindehautentzündung und dann verlieren die quasi ihr Augenlicht oder hören nichts mehr. Und es muss eine sehr schnelle Art, vor allen Dingen die Kinder, die quasi unter Hörverlust leiden, werden auch für doof gehalten, weil sie halt nichts verstehen oder nichts hören können und finden auch sehr spät erst raus, dass sie halt taub sind oder auf einem Ohr taub sind. Und jetzt haben wir quasi eine App entwickelt, wo man mit dem Handy quasi einen kleinen Hörtest machen kann, wo man auch im Kindergarten das machen kann. Und das ist für mich halt ein ganz tolles Projekt, weil ich als Musiker mit dem, was ich halt jeden Tag mache, mich halt in dieses Projekt einbringen kann. Das heißt, ich habe da Musik gemacht mit den Kindern und habe die Kinder halt in der Zeit, wo wir da waren, haben wir über 80 Kinder quasi mit Hörgeräten ausgestattet, wo ich dabei war, dass quasi ein Kind zum ersten Mal in seinem Leben die Stimme seiner Mutter hört. Und das war ein wahnsinniger Moment. Und das ist ja, es sind eigentlich für uns so Sachen, die selbstverständlich sind. Da ist dann irgendwie, das ist ziemlich, für mich war eigentlich das Krasseste, wenn du in Südafrika aus dem Township wieder rausfährst und dann in diese reichen Gegend fährst, fühlst du dich eigentlich unwohler, als wenn du in dem Township bist, weil diese ganzen krassen Häuser, riesen Stacheldrähte und Alarmanlagen und Selbstschussanlagen, was es da alles gibt. Und diese Angst und diese Lebensqualität, die wir in Europa haben, das wir gar nicht so kennen. Dass ich zum Beispiel um unser Haus keinen Zaun rum habe und unsere 2-jährige Tochter einfach im Garten spielt und ich mir keine Sorgen machen muss, dass sie gekidnappt, angegriffen, verletzt oder sonst irgendwas wird. Das ist dort nicht selbstverständlich und das spiegelt sich halt auch in der Gesundheitspflege wieder, dass es für uns selbstverständlich ist. Ich habe irgendwas, dann gehe ich zum Arzt und dann nach einer Woche ist es wieder weg. Und das ist halt dort nicht so. Und das ist, dass die, ne, da steht eine weinende Mutter vor dir, die einfach weint, berührt ist, weil sie ein Päckchen Batterien bekommt und sie weiß, ihr Kind versteht sie jetzt wieder ein halbes Jahr lang. Ne? Und wird dann wieder nicht in der Schule benachteiligt, weil es überhaupt verstehen kann, was die Lehrerin sagt, wenn es überhaupt eine Schule gibt. Und so. Also das sind ganz viele wichtige Projekte und hier The World ist eben was, wo ich selber als Musiker, eben weil meine Ohren sehr, sehr wichtig sind, einfach was dazu leisten kann. Und gerade in den Schulen wird sehr viel mit Musiktherapie gearbeitet. Und es ist halt total schön, dort zu helfen mit dem, was ich halt am besten kann. Und das ist halt nicht ein Projekt, wo ich überhaupt nichts dazu beitragen kann mit meinen Fähigkeiten, sondern wo ich halt unabhängig davon, von irgendeiner Prominenz einfach was leisten kann. Und deswegen macht es auch Sinn, dass ich ab und zu mal da auch vor Ort bin und helfe. Aber es geht hauptsächlich um quasi das Spread the Word, heißt es auf Englisch, also die Aufmerksamkeit für die Projekte zu generieren. Und deswegen sind auch tolle Botschafter dabei, ganz tolle Musiker. Bryan Adams zum Beispiel hat ja vor 10 Jahren als erster Schirmherr mit diesem Projekt angefangen und macht auch die Fotos von allen Botschaftern, die da mitmachen, auch Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, ganz tolle, unfassbare, tolle Künstler. Und so hat sich das ergeben, dass Bryan Adams auch ein Foto oder Fotos von mir gemacht hat. Krasserweise habe ich vor 18 Jahren seine erste Fotoausstellung von Bryan Adams habe ich als Lichttechniker eingeleuchtet auf der Fotokina in Köln, nachts um 3.
Oh, so schließt sich ein Kreis.
Das war die erste Geschichte, die ich natürlich ihm erzählt habe. Es ist total krass, dass 18 Jahre später du das Cover von meinem neuen Album machst. Und das war Wahnsinn. Ich habe ihn natürlich gefragt, ob wir im Laufe dieser Fotosession vielleicht ein Close-Up-Foto machen können fürs Album. Und nicht durch unser gegenseitiges Engagement für dasselbe Projekt hat sich das so ergeben. Und das war halt geil. Ich werde ja ganz oft gefragt, ob das der wirkliche Bryan Adams war. Und ja, das ist der richtige Bryan Adams, der macht seit 20 Jahren unfassbare Fotos und meint es auch sehr ernst und macht es auch wahnsinnig gut. Und so ist eben dieses Fotochen von mir entstanden, vom letzten Album.
Ja,
schön.
Ja, finde ich auch. Hat er toll gemacht. Hat auch gar nicht lange dafür gebraucht, was eine sehr geile Geschichte war. Wir haben so eine Stunde lang über Familie gequatscht. Und irgendwann mal sagt er, wo ist denn deine Familie? Weil wir haben in Düsseldorf im Fotostudio diese Fotosession gemacht. Und ich sage, naja, die sind zu Hause. Und dann sagt er, wo ist denn das? Und das heißt, eine halbe Stunde von hier. Und dann sagt er, ja, bring die doch vorbei. Und dann habe ich meine Frau angerufen, die ist aus allen Wolken gefallen. Hund, Katze, Maus. Und jetzt haben wir bestimmt 100 richtig krasse Familienfotos geschossen von Bryan Adams, die bei uns im Wohnzimmer an der Wand hängen. Es war eine sehr schöne Situation, die auch gerade dieser Respekt vor einem Weltstar, das hat natürlich einfach sehr viel aufgelockert, weil er selber zwei kleine Mädels hat und es war ein ganz schöner Nachmittag.
Ja, das glaube ich. Hättest du dir das träumen lassen, dass das sich in deinem Leben alles mal so entwickelt?
Nö.
Als du damals so angefangen hast, bei Stefan Raab mal den Schritt zu wagen und dann...
Das wären sehr verstrickte, komplizierte Träume gewesen, aber das ist... Das Erste ist, dass man, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, dass ich als Kind so irgendwie mit so einer Holzgitarre auf dem Sofa rumgehüpft bin und irgendwie das Gitarrensolo von Layla oder sowas, Eric Clapton, irgendwie, keine Ahnung, also für mich war es, das war halt eine geile verschiedene Voraussetzung. Zum Beispiel, wir hatten kein Fernsehen, also bis ich 14 oder 15 war, gab es quasi nur schwarz-weiß drei Programme, wenn die Antenne an der richtigen Stelle stand, ne? Und dann hat man das Taschengeld zusammengespart und hat dann verschiedene Mütter aus dem Dorf versucht zu überreden, dass man alle paar Monate 80 Kilometer in die nächste große Stadt, nämlich Stuttgart, in die Lerche hieß es damals, fahren darf, um eine Platte zu kaufen. Und dann hast du 10 Platten, die du wahnsinnig fandest, du hast aber nur Kohle für eine Platte gehabt. Und das war immer sehr, sehr dramatisch. Und deswegen hat man so lange, bis einen der Kollege vom Plattenladen böse angeguckt hat, alle Platten angehört. Und hat dann aber nur eine gekauft, weil die Kohle da war. Und das ist auf jeden Fall, es war auf jeden Fall eine, ich sag jetzt mal, wertvollere Angelegenheit, wie man mit Musik umgeht, sage ich jetzt mal. Also es ging gar nicht anders. Und für mich war dann halt so eine Platte, hast du komplett auseinandergenommen. Du hast jedes Gitarrenfill, jeden Hall von irgendeinem Schlagzeug und so, das hast du alles komplett analysiert und zu Tode gehört, weil du nur diese Platte hattest. Ne? Und da gab es zwei Platten von Guns N' Roses, da gab es entweder, gab es halt bei uns auf dem Dorf entweder Metallica oder Guns N' Roses, ne? Mehr Platten, mehr Sachen hat man auch nicht gekannt, ne? Und dann Metallica, das waren immer die komischen Typen im Freibad mit den Metallica-T-Shirts, die wenig Gesichtsfarbe hatten und da lagen auch viel weniger Mädels. Ne?
Ja.
Bei denen im Freiburg. Da sage ich, naja, das ist vielleicht die falsche Zielgruppe. Und dann habe ich mich für Guns N' Roses entschieden. Hatte halt auch ein altes T-Shirt, das ich gebraucht vom Kumpel abgekauft habe, wo schon die Rosen ausgebleicht waren durchs viele Waschen.
Ja.
Und aber hatte ich einen Guns N' Roses T-Shirt und ich hatte beide Platten von Guns N' Roses und ich fand es natürlich viel geiler, weil es viel bluesiger war und Slash natürlich mega Gitarrist und das war für mich die viel coolere Mucke und im Freibad lagen auch bei den Guns N' Roses Typen viel mehr Mädels, ne? Das war das war also zwei ausschlaggebende und dann war noch diese, was natürlich auch ausschlaggebend war, dass man bei uns auf dem Dorf, wenn du so deine erste Kohle nach der Konfirmation, da hat man ein bisschen Ferienjob gemacht, die erste Kohle hast du eigentlich prinzipiell für ein Fahrzeug ausgegeben. Meistens mit 16 dann entweder ein Moped oder mit 15 Mofa. So, Fakt ist, wenn du bis auf ein Moped gespart hast mit 16, dann war klar, dass du noch irgendeine Freundin abkriegst. Weil man die mit hinten mitnehmen kann. Beim Mofa hast du die Scheiße, dass du niemanden mitnehmen kannst. Das heißt, du kommst zwar aus dem Dorf raus, aber nicht wieder mit Mädel ins Dorf rein. Ne? Und deswegen habe ich mich, es ging nicht anders, ich hatte quasi die ganze Kohle für eine Gitarre ausgegeben und es hat nur noch für Mofa gereicht. Deswegen hatte ich, oder es ist eine Vermutung, gibt es vielleicht noch andere Vermutungen, so ein paar Jährchen keine Freundin. Ne? Und habe mich dann halt dann mit Gitarrenspielen beschäftigt, was, wenn man es genau nimmt, aber langfristig die bessere Investition war.
Das, jetzt zurückblickend würde man das unterschreiben.
Und es sind so verschiedene Voraussetzungen, wie halt einfach, weißt du, wie so Musik oder dieses, man ist ja totaler Nerd in dem, was man macht. Weißt du, wenn du jetzt einen Oerding fragst, wie lange der Musik macht, sagt er 30 Jahre oder was weiß ich, das ist ja eine total nerdige Sache, dass man hingeht und dann versucht so mit irgendeinem, zum Beispiel, als wir hatten so eine Guns N' Roses Coverband, da war ich 11, 12 Jahre alt und da ist meine Mama mit ihrem alten VW Passat sind wir wirklich 40 Kilometer in eine größere Stadt gefahren und haben dann bei einem Musikladen ein kleines Mischpult ausgeliehen, haben uns noch erklären lassen, wie das funktioniert. Dann hat meine Mama mit dem VW Passat alle anderen Bandmitgliedern im kompletten Tal eingesammelt. Und dann sind wir zum Auftritt ins Jugendhaus nochmal 80 Kilometer entfernt gefahren. Haben dann nachmittags im Jugendhaus gespielt. Meine Mama saß am Mischpult. und haben dann wieder alle Kinder zu Hause abgeliefert, ne, mit frischem Kuchen aus dem Jugendhaus. Und dann, und es war halt einfach eine Wahnsinn, für uns war das Wahnsinn, war das halt die große weite Welt, überhaupt Musik zu machen zu dürfen. Und das ist halt natürlich was ganz anderes, als wenn du sagst, ja, ich hab jetzt dreimal YouTube geguckt, ich kann ein Instrument spielen. Das funktioniert halt leider nicht so. Wenn du ein Instrument wirklich spielen willst, dann musst du dich halt wirklich jahrelang damit beschäftigen. Es hilft halt, also ich sag mir, das ist passiert, ist mir jeden Tag, wenn ich hier im Studio sitze, sag, scheiße, hättest mal lieber ein bisschen mehr geübt die letzten paar Wochen, dann könntest du es auch besser spielen. Und so ist es auch, aber es geht eigentlich nicht um höher, schneller, weiter, sondern ich habe das Glück, dass ich eigentlich so alles, was ich so musikalisch mache, irgendwie kreativ irgendwie in einem Song irgendwie, das landet eigentlich meistens immer in irgendeinem Song und ich muss jetzt gar nicht irgendwie besonders gut auf irgendeinem Instrument sein, sondern es ist eigentlich alles dem Song dienlich und das ist eigentlich... Ich habe das Glück, dass ich umgeben von Champions League Musikern und muss deswegen gar nicht so gut sein als Zirkusdirektor.
Ja, okay. Also ein Baustein in einem großen Ganzen sozusagen.
Ja, das ist so, wenn man es jetzt auf dem Konzert quasi analysiert, wenn man zum Beispiel fragt, ey, was ist denn jetzt das an eurem Konzert oder so. Das wäre ganz schlimm, wenn die Leute nach Hause gehen und sagen, ja, die Platte ist ja viel geiler als das, was wir gerade live gesehen haben. Dann haben wir echt was falsch gemacht beim Konzert. Und du musst dir so vorstellen, ich bin so eine Art, wie gesagt, so eine Art Zirkusdirektor und das wäre total schlimm, wenn die Leute nach Hause gehen würden und sagen, ja, der Zirkusdirektor, der war schon cool, der war schon geil. Die müssen nach Hause gehen und sagen, hey, der Tiger war geil, der Trapez war geil, der Clown war gut. Und so ist es bei der kompletten Band. Wir sind 10 Leute auf der Bühne und es sind unfassbare Musiker. Und es ist viel geil, wenn Leute nach Hause gehen und sagen, hey, der Geiger war, die Sängerin, der Schlagzeuger, das muss alles, die müssen alle auch im Fokus stehen. Und das hat wirklich eine Weile gebraucht, bis man einfach so, das ist eine riesen Errungenschaft, dass du da 10 krasse Leute auf der Bühne stehen hast und auch genug Jobs und auch genug Publikum hast, dass die alle auch davon leben können und dass man da spielen kann. Und das ist eigentlich das Herzstück dieser ganzen Karriere, ist eigentlich die Band, wo man mit auf der Bühne stehen darf, finde ich. Also so geht es mir zumindest. So ähnlich wie wenn man den ganzen Tag einkaufen geht in der Markthalle und sagt, hey, kocht sich einen Arsch ab und lädt dann abends seine ganzen Freunde zum Essen ein und die Teller sind leer geputzt und jedem hat es geschmeckt. Das ist dann halt, das ist halt eigentlich so mit das Geilste. Aber der Weg ist eigentlich das Ziel. Das Kochen, das Einkaufen ist eigentlich das Schönste an so einem Projekt.
Ja, verstehe ich. Ja, dann haben wir ja, dann können wir uns da richtig was auf was freuen. Da haben wir
ja, also wenn alle fit und gesund sind, ne, das ist immer die Grundvoraussetzung. Ich hau mir echt so alle möglichen Vitamine rein und das ist jetzt ein bisschen unromantisch, aber man munkelt, die eine oder andere Apothekerrundschau im Tourbus gesehen zu haben. Und aber nee, also es ist so alles andere als Rock'n'Roll, sage ich jetzt mal. Das passiert schon mal, dass man ein, zwei Mal im Jahr, aber so bei, ich sag jetzt mal, früher haben wir so 100, 120 Konzerte gespielt. Da kannst du nicht jeden Abend dich ins Koma saufen und dann am nächsten Tag, das haut halt nicht so hin. Also dieses klassische Rock'n'Roll ist so ein bisschen ein Mythos, genauso derselbe Mythos. Ja, was heißt verändert? Ich glaube, um langfristig das zu machen, kannst du das gar nicht so durchhalten. Wenn du die Stones fragst, die alle ihren privaten Yoga-Lehrer und Ernährungsberater mitschleppen im Privatchat, da ist nichts mit. Wir lassen uns nochmal eine Line ziehen und dann auf das vergisst, das kannst du nicht 50 Jahre durchziehen. Und das dadurch, dass wir halt ganz viel selber machen und ich halt auch sehr viel selber mache mit Plattenfirma und Booking-Agentur und so, musst du halt echt immer den Rechner auch, also wenn wir auf Tour sind, mache ich so 2 Stunden Büro am Tag, weil unser Tourmanager auch gleichzeitig der Chef ist von der Konzertagentur. Und wir machen quasi schon den Plan, arbeiten jeden Tag 2 Stunden an im Büro irgendwie und das ist so ein bisschen, dann habe ich nämlich, wenn ich zu Hause bin, wenigstens Zeit für die Familie, muss ich noch dann im Büro sitzen. Das ist eigentlich ganz, ganz cool. Also es passiert eigentlich ganz viel so unterwegs im Zirkus.
Ja, das ist halt ein großes Business dann ja auch, ja.
Also Business, aber hauptsächlich halt so ein Familienunternehmen und mein Bruder macht zum Beispiel den ganzen Merchandise und so. Der T-Shirts und so. Und das ist halt sehr cool. Also ich weiß gar nicht, was der alles verkauft, wenn ich ehrlich bin. Ich überhaupt keine Ahnung, aber das macht er sehr, sehr gut, weil das immer rappelvoll ist hinterher. Und keine Ahnung, also das ist total schön. Und das ist natürlich auch cool, da durch die Lande zusammenzukommen, ne? Weil es ja ganz viele Geschwister gibt, die sich gar nicht mehr so oft sehen. Und wir haben die Möglichkeit, dass wir uns... Ne, das ist eigentlich echt total schön. Mein großer Bruder kam öfters mal mit im Sommer. Also ist eigentlich, meine ganzen Neffen helfen im Sommer ab und zu mal mit. Also es ist wirklich sehr lustig immer. Da können sich alle noch ein bisschen Taschengeld mitverdienen.
Ja, schön. Ne? Hast du noch andere Musiker in deinem Label? Ist das auch dann arbeitsintensiv? Oder?
Also wir hatten mal jetzt über die Jahre ein paar Mal versucht, junge Künstler mitzunehmen, aufzubauen. Ging da eigentlich immer realistisch ran, dass ich sage, hey, ich kenne eigentlich nur einen Weg und der ist eine klassische Ochsentour. Das heißt, du musst einfach spielen, 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 du musst Supports spielen. Ich kann halt als Plattenfirma nicht das leisten, was eine große Plattenfirma machen kann. Nämlich zu sagen, pass auf, wir nehmen ganz viel Geld in die Hand. Wir reiten jetzt auf einem Song rum, der im Radio dann rauf und runter gespielt wird. Das funktioniert eigentlich nur mit einem gewissen, das kennt ihr ja selber, mit einem gewissen Druck, mit einem Katalog einer großen Plattenfirma. Und ich sag, Leute, das Einzige, was ich euch anbieten kann, ich kenne die komplette Struktur eines Konzertunternehmens, dass man hingeht, hey, wir spielen einfach ganz viele Konzerte, ich habe ganz viele Freunde in der Branche, wo man sagen kann, hey, könnt ihr mal den Künstler mal mitnehmen auf Tour und so weiter. Und das, man muss sich das erspielen. Und dann geht man hin und spielt halt eine Tour Support für eine Band. Und dann guckt man, dass man eine Woche später in derselben Stadt ist. Nur in einem kleineren Club und so weiter. Und das ist, es ist schon zweimal passiert, dass ich quasi Künstler am Label quasi rausbringen wollte. Aber da halt eine große Plattenfirma dazwischen kam und halt mit ganz viel Geld gewedelt hat. Leider hört man von beiden Künstlern leider nichts mehr, was total schade ist, weil die echt super waren. Und ich kann halt nur das anbieten, wo ich mich auskenne. Und das heißt, es ist den Support halt live zu spielen, auch in kleinen Clubs zu spielen. Und wir haben wirklich, ich sage jetzt mal, 6-7 Jahre einfach in Miniclubs gespielt, wo manchmal nur 20, 30, 40 Leute da waren. Und das ist für mich eigentlich der einzige Weg, um groß zu werden und aber auch daran zu wachsen. Und das ist wie so eine Art auch Lehrjahre sind, um auch vor Publikum zu bestehen, das nicht unbedingt freiwillig zu deinem Konzert kommt. Ne, also das ist ja was anderes, wenn du auf dem Marktplatz irgendwie spielst vor Leuten, die noch nie da waren oder mit Songs, die auch keiner kennt. Oder wie wenn du halt bei einem Konzert spielst, wo alle Leute deine Songs kennen. Und das ist eine ganz andere Voraussetzung.
Ja, natürlich. Dann hat wahrscheinlich die erste Staffel Sing mein Song, das Postkonzert, ja sicherlich auch zu einem Karriereschub beigetragen, oder?
Also Sing mein Song war eigentlich so die Schlüsselsituation, ne? Was du hast ein gewisses Momentum, dass das, was du musikalisch machst, gerade auch in die Zeit passt. Das heißt, diese Singer-Songwriter-Geschichte hat eine Weile gebraucht in der Musikepoche, dass es gerade reinpasst. Also vor 20 Jahren, Typ mit Gitarre, deutsche Texte, wärst du halt der klassische Schlagerkollege gewesen, aber halt nicht der Pop-Künstler. Das hat eine Weile gebraucht. Dieses Momentum war da, dann waren halt 4 Platten, genau, die 4. Platte kam quasi, ich wusste, ich habe einen Schuss und ich war auch der Einzige, der zu der ersten Staffel auch zur Staffel eine Platte veröffentlicht hatte, weil ich wusste, das ist meine größte Promomöglichkeit. Und die Chance, und dann ging es weiter, dass halt zu dem Zeitpunkt, das ist ja 5 Jahre her, dass man da auch noch Platten verkauft hat. Es ist seit 2 Jahren komplett zu 80% zurückgegangen. Weil, ne, wenn du heute ein Mietauto ausleihst, ist gar kein CD-Player mehr drin. Ne, und du, wenn du ein Auto liest als Geschäftswagen, sagt der Autoverkäufer, wollen Sie 150 Millionen Songs noch in einem Monatsabo dazu leasen? Und du sagst, ey, für 10 Euro, 150, überleg mal, du hättest 150 Millionen CDs in deinem Auto. CDs waren immer hilfreich, weil man gleichzeitig noch die Scheiben freikratzen kann. Ne? Das war möglich. Aber wenn du in dein Auto einsteigst, ist ja keine einzige CD mehr drin. Und das ist ja auch klar, dass es halt total, es ist total geil, wenn du irgendwo bist in der Weltgeschichte und sagst, hey, mein Lieblingskünstler hat heute ein neues Album rausgebracht. Ich muss nur auf einen Knopf drücken, dann habe ich das Album am Start. Oder ich habe irgendein Abo, ich bin im Stream. Es ist total bequem. Aber so mit der Anfangsgeschichte von wegen 80 Kilometer fahren, die Wertigkeit für Musik hat sich natürlich auch dadurch ein bisschen verschoben und die gewisse Haptik hat sich, oder die Wertschätzung für Haptik hat sich auch verschoben. Das ist aber nicht schlimm, das ist einfach, man muss sich da das einfach akzeptieren und auch so ein bisschen anpassen. Das Tolle ist aber, dass gleichzeitig die Nachfrage nach Live-Konzerten oder das ist einfach gestiegen. Also der Live-Markt wächst zwischen 5% und 8% jedes Jahr. Und Deutschland, Österreich, Schweiz ist einer der wichtigsten Live-Märkte der Welt, weil die Kaufkraft da ist, weil die Leute sich das leisten können. Guck mal, Pink hat 20 Konzerte in Deutschland ausverkauft. Das günstigste Ticket hat 120 Euro gekostet. Da gibt's Familien mit zwei Kindern, die plus Hotel und allem, die einfach 1000 Euro für ein Konzert ausgeben. Ja, genau, das hat man früher für Urlaub ausgegeben. Und wäre man vor 10 Jahren zu irgendeinem, ich weiß noch, wie sie vor 10 Jahren diskutiert haben, hey, ein Stones-Ticket, über 100 Euro, du spinnst doch. Und jetzt zahlen die Leute, was weiß ich, wie viel Geld, wo du sagst, seid ihr alle bescheuert? Und da gibt es diese ganze Viagogo, Ticket-Tube und sonst irgendwas, wo die Leute unbedingt zu diesem einen Konzert wollen, was aber schon längst ausverkauft ist und den fünffachen Preis, dafür ist totaler Quatsch, ne? Weil der Künstler ein halbes Jahr später vielleicht in derselben Stadt oder vielleicht einfach 50 Kilometer entfernt in einer anderen Stadt oder was auch immer. Wenn die Nachfrage, wenn eine Show ausverkauft ist in irgendeinem Land oder die Shows, dann kommt der wieder, weil das so klar wie Kloßbrühe ist. Das ist wie wenn du auf dem Marktplatz stehst und du hast all deine Eier verkauft, dann stehst du ein paar Wochen später wieder auf demselben Marktplatz wie bisher. Und genauso, weil es gut gelaufen ist. Und bei Pink zum Beispiel ist natürlich eine riesen Historie dahinter, weil die einfach jedes Album irgendwie, Deutschland ist einer ihrer wichtigsten Märkte. Die ist bekannter in Deutschland, Österreich, Schweiz. Natürlich hat die auch ein paar Grammys, aber die ist eigentlich bekannter hier im Radio als in Amerika. Die spielt auch viel mehr Shows außerhalb von Amerika als in Amerika. Weil das hört man von vielen. Und das ist halt total wichtig zu wissen, dass sich das halt alles so ein bisschen verschoben hat. Und man muss einfach sehen, wie viele Leute parallel in Deutschland auf Tour sind. Wenn man so klassische Tourneestädte wie Köln zum Beispiel sieht, ne, wo dann so 300 Tage im Jahr ist eine Köln-Arena ausverkauft, dann am selben Tag sind dann nochmal 10 andere Locations, wo 2000 Leute reinpassen, ausverkauft und wo die Leute aus der ganzen Welt kommen und sagen, hey, wie viele Leute gehen denn bitte aufs Konzert jeden Tag, auch Montag, Dienstag, Mittwoch? Und das ist total krass. In Berlin zum Beispiel gibt es 20 Musicals. Nur so. Und da ist in Berlin ist eigentlich viel weniger los, als wenn man ein Konzert spielt, als jetzt in anderen Städten, obwohl es die Hauptstadt ist, weil die Leute auch schon überflutet sind von Events. Wir können ja überall hin, jeder Künstler kommt ja in irgendeine Arena da und so. Und also es ist total interessant, das zu sehen, und wir versuchen einfach auch ganz viel in Städten zu spielen, wo jetzt nicht jeder hinkommt. Also weil man ja ganz oft immer hier München, Berlin, Hamburg, Köln und so. Nee, es ist halt ganz viel auch, wo wir zum Beispiel in Ostdeutschland in Locations spielen, wo man jetzt gar nicht erwartet, dass da irgendwie was kulturell passiert. Und da ist auch die Bude voll. Da spielst du auf irgendeinem Marktplatz, wo du noch nie vorher gehört hast, dass es die Stadt überhaupt gibt, dann kommst du in eine wunderschöne mittelalterliche Stadt, da stehen 3000 Leute auf dem Marktplatz und sagen, was ist denn hier los? Und ist total geil. Also Deutschland ist ein wunderschönes Land, um unterwegs zu sein, um Konzerte zu spielen, und da wir entdecken jedes Jahr mindestens 10 Locations, wo wir noch nie vorher waren, wo die Bude voll ist, wo du ein mega Publikum hast, und das ist eigentlich so das Schönste, dass man auch ganz viele Sachen entdeckt in Deutschland.
Ja, glaube ich.
Ne?
was wird die Zukunft bringen? Wo dürfen wir uns drauf freuen?
Also ich bin eigentlich, also nächstes Jahr ist ein ganz schön vollgepacktes Jahr, weil ich mit vielen Side-Projekten auch unterwegs bin. Ich habe ein Projekt, das nennt sich Song Suite, wo ich quasi Künstler in ihren Hotel Suites vorm Konzert interview. Das haben wir jetzt eins gemacht mit Jamie Cullum, und ich habe natürlich durch ein bisschen Vorarbeit habe ich die Möglichkeit, einfach wirklich auch meine Heroes zu treffen und ein Interview mit denen zu machen. Das ist ein Projekt, das mir sehr wichtig ist, da steckt auch sehr viel Arbeit dahinter, weil wir alles selbst organisieren. Dann mache ich eine kleine eigene Fernsehsendung, das nennt sich das Überraschungskonzert. Das wird erstmal nur ein, zwei Mal im Jahr stattfinden, wo wir in einem ganz kleinen Rahmen nur 200 Gäste, wo Henning Wehland und ich, wir bringen beide einen Überraschungskünstler mit. Und keiner weiß, wen er vorher mitbringt. Und das ist so ein bisschen Wetten, das mit Buntstiftbrille. Und das erste Lied kriegt man quasi nur akustisch vorgetragen und muss quasi raten, wer gerade singt. Aber es ist eine lange Geschichte. Wir machen es jetzt erstmal Ende Oktober, ist quasi der erste Pilot, den machen wir erstmal fertig. Das wird sehr schön, das produzieren wir alles selbst, also mit dem kompletten Team. Da steckt sehr viel Arbeit dahinter. Vor allem, wenn man es selber macht und gibt es noch so ein paar Formate. Also ein neues Album wird nächstes Jahr wahrscheinlich, mal gucken, ob wir es fertig kriegen, und wir spielen ungefähr 60 Konzerte nächstes Jahr und ein paar andere lustige Sachen noch. Also es ist ein ganz schön voll gepacktes Jahr, aber Fakt ist, dass ich eigentlich total happy bin mit dem, wie es jetzt die letzten paar Jahre läuft, und ich versuche das eigentlich immer noch einfach so zu halten, aber ich freue mich auch wahnsinnig auf unsere kleine, wir haben so eine Unplugged-Tour im Dezember nächstes Jahr, wo wir so 400-500 Leute Locations spielen und auch mal wieder in Locations spielen, die nicht ganz so groß sind, wo ich mich auch wahnsinnig drauf freue, weil es ein ganz anderer Rahmen ist, wo die Leute teilweise um uns rum sitzen, wir stehen mit dem Flügel, sitzen in der Mitte. Und das sind halt einfach, da freue ich mich auch sehr drauf. Also es sind einfach so, man arbeitet eigentlich immer dran, dass man Sachen macht, wo man selber auch Spaß dran hat und auch gleichzeitig andere Leute mit glücklich macht. Und das ist nicht immer Profit oder sehr selten profitorientiert. Man muss aber trotzdem gucken, dass alle Rechnungen bezahlt werden. Aber das passt alles. Also das ist alles, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so viel, dass man das so lange so erfolgreich halten kann. Wir haben nach Sing Mein Song also über 500 Konzerte gespielt und haben wirklich pro Jahr 250.000 Menschen bespaßt. Und das ist, das hätte ich nicht gedacht. Wir haben früher haben wir 2.000 Leute auf einer ganzen Tour gehabt oder so. Und jetzt haben wir das pro Konzert. Und das ist schon krass. Und dass die Welle noch so lange weitergeht oder dass man sich als Musiker und Songwriter so etabliert, das ist eigentlich der Erfolg dahinter, dass man das einfach machen kann. Und ganz, zu ganz, ganz vielen Sachen, die einfach bescheuert sind, auch Nein sagen kann. Weißt du, früher hätte man das einfach gemacht, man sagt, scheiße, das muss ich machen, die Kohle kriegst du nie wieder oder was auch immer. Und mittlerweile kann man einfach sagen, hey, das macht überhaupt keinen Sinn. Oder wie zum Beispiel auch, dass man 10 Urlaubstage im Jahr für Charity-Projekte quasi nicht opfert, sondern bewusst sich entscheidet, 10 Tage im Jahr oder 8 bis 10 Tage im Jahr für schöne Charity-Organisationen zu machen, das ja Urlaubstage sind. Das ist für mich auch ganz wichtig und das sind auch sehr wichtige Projekte nebenher. Also ich sage jetzt mal so, es wird nicht langweilig.
Ja, das klingt wirklich so. Ja. Willst du nochmal eine Staffel Meilensteine machen?
Sehr gute Frage. Würde ich, also nächstes Jahr schaffe ich das nicht. Es ist tatsächlich so, dass das Vox, also die zwei Jungs, die das quasi auch so ein bisschen durchgestampft haben durch den Sender, das sind beide mittlerweile zu RTL gewechselt, sind beides auch die Geschäftsführer von RTL. Und das natürlich, ja gut, Vox ist ja eine Tochterfirma von RTL. Und deswegen, das ist natürlich ganz anders orientiert und Meilensteine ist ein Format, was halt nicht wirklich spektakulär ist. Und deswegen auch in dieser Fernsehlandschaft momentan eher ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Wobei ich liebe dieses Format und ich glaube, dass es international auch mega Erfolg hätte. Also jetzt nehmen wir mal, keine Ahnung, Ed Sheeran zum Beispiel würde das moderieren oder was weiß ich, nimm irgendjemand, der gut ist und viel improvisieren kann, der quasi das als Host machen würde, dann würde das wäre ein mega internationales Format. Und ich arbeite eigentlich da dran, dass man das auch irgendwie international hinkriegt. Und der Sender, also die zwei Jungs, die das damals quasi durchgestampft haben, die haben auch total Bock, das zu machen. Die kriegen es natürlich jetzt bei dem großen Sender nicht mehr unter, weil es einfach. Aber es ist für alle, die daran beteiligt waren, war das ein großes, leidenschaftliches Projekt, wo ganz viel Liebe drin gesteckt hat, weil es, aber wenn du halt nachts, eine Sendezeit nachts um 12 irgendwie, da kannst du Helene Fischer und weiß ich alle haben, das bringt halt nichts, wenn du halt einen Sendeplatz nachts um 11:30 oder 12 hast, das ist Quatsch, ne?
Quatsch.
Und
ja, gut, das stimmt, ja.
Aber das Format an sich ist ein totales, also ich habe das geliebt, wir haben ja auch 14 Staffeln gemacht, das war ja gar nicht so wenig und ich hätte es auch noch gerne gemacht. Ich bin aber gerade, wenn ich ehrlich bin, mit dem, was alles so drumherum passiert, ziemlich froh, weil ich einfach die Zeit nicht hätte, um es zu produzieren.
Ja, klar, wenn man dann zu viel machen würde, dann würde irgendwas eventuell leiden und das ist ja auch nicht schön.
Oder? Man hat also in den Jahren, wo also 2015, 2017, ich habe wirklich, also pro Folge habe ich 2,5 Wochen quasi so meine 12, 15 Stunden Tage da geballert, damit dieses Format steht pro Sendung. Und das war halt einfach, das könnte ich mittlerweile auch mit meinem Privatleben gar nicht vereinbaren, mit Familie und allem. Das wird nicht hinhauen. Und du brauchst aber, du musst in einer gewissen Zeit das produzieren, weil die ganzen Gewerke müssen in einem Zeitrahmen, der hintereinander steht, das produzieren. Sonst lohnt sich der Aufwand nicht. Das ist dasselbe Ding, warum man eine Tournee spielt und kein Einzelkonzert, weil man probt für eine Tour und dann hat diesen selben Ablauf und ist dann 2 Monate am Stück unterwegs. Das hat ja seinen Grund, warum das so ist. Und bei einer Fernsehproduktion ist es genau dasselbe. Du kannst nicht sagen, zumindest bei dem Format, du musst dann wirklich 2 Monate durchproduzieren. Weil das die ganzen Gewerke drumherum nur zu dem Zeitpunkt auch quasi eingespielt ist. Und dann müsste ich wirklich, als bei den letzten Meilensteinen habe ich 3 Monate dran gedreht oder 3, 4 Monate am Stück. Und dann hast du dann irgendwie mal 3 Tage frei und das ist mit Familie, ist das total scheiße. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Das ist dann nicht mehr zu machen, ja.
Klar. Nee, da war ich dann, da war ich... Ist total scheiße, weil ich, überleg dir mal, da war ich 5 Wochen am Stück weg, war 3 Tage an Ostern zu Hause und dann nochmal 5 Tage am Stück weg, 5 Wochen weg, wo du aber auch wenig Kontakt hast, weil du den ganzen Tag am Arbeiten bist. Und das ist, mit Familie ist das Quatsch. Und da habe ich eigentlich, ist mir die Zeit einfach zu schade, die kleine Maus ist jetzt 2, wir haben sehr viel Zeit miteinander und das ist mir einfach zu schade. Weil wenn die in der Schule ist, ist sie erstmal in ihrem Ding drin und so, aber die Jahre will ich auf jeden Fall noch mitnehmen, irgendwie in einem vernünftigen privaten Rahmen. Und es geht eigentlich ganz gut.
Ja, klar. Gerade in der Anfangszeit bei Kindern ist es ja wirklich so, dass man, wenn man nicht da ist, vieles verpasst.
Ja, wenn ich an die Jahre zurückdenke, wenn du wirklich 300 Tage im Jahr weg bist, das kann ja nicht funktionieren. Und ich habe halt keinen Bock, irgendein Onkel zu sein, der dann an der Tür klingelt, sondern das ist wirklich das Wichtigste in meinem Leben ist halt Familie. Und dann kommt die Musik und das ist, und wie man sieht, ist in der Musik sehr viel Aufmerksamkeit drin. Aber dann ist dann auch ganz, ganz wenig Platz für anderes. Also das einzige Hobby, was ich habe, ist spazieren gehen, lesen und ab und zu mal ein bisschen Fahrrad oder Snowboard fahren. Aber es gibt eigentlich so kein wirkliches Hobby, was ich regelmäßig machen kann, weil es eigentlich gar keine Regelmäßigkeit gibt, außer mit dem Hund spazieren gehen oder so. Absolut, ich habe auch ganz viel, ich lasse mir auch ganz viel einfallen, also während dem Spazierengehen ist ein wichtiger Prozess, wenn ich am Schreiben bin und die Melodie nochmal zurückkommt beim Spazierengehen oder das Arrangement sich verändert, also das ist total wichtig, es ist schön mal rauszukommen, wenn man den ganzen Tag im Studio sitzt, ist das eine sehr dankbare Abwechslung, sage ich jetzt mal.
Ja, auf jeden Fall.
Das glaube ich.
Aber es kommen noch ganz viele Sachen, also geht ganz schön was und ich freue mich da sehr und vor allen Dingen ist es halt toll, dass man jetzt auch anfangen kann, so ein bisschen auch internationaler zu arbeiten. Es geht nicht darum, da jetzt eine Platte rauszubringen, ich komme ganz groß in Amerika raus, sondern einfach mit internationalen Künstlern zusammenzuarbeiten. Das ist vielleicht noch, weil die Frage ja da war, was kommt jetzt noch? Also das ist so eine Sache, wo mir sehr viel, sehr wichtig ist, weil Deutschland natürlich nicht das Maß aller Dinge ist, sondern gerade in der Popmusik ist da noch ganz viel Luft nach oben. Und ich freue mich da immer mit auch meinen Heroes zusammenarbeiten zu dürfen. Das ist ein absolutes Geschenk.
Ja.
Na gut.
Na gut, toll.
Dann koche ich mal Mittagessen, würde ich sagen, wenn es nicht schon gekocht worden ist.
Ja. Hast du eventuell Lust noch für unsere Hörer vielleicht noch einen kleinen Teaser einzusprechen?
Klar.
So in Ruhe irgendwie.
Sag mal, was ich sagen muss.
Einfach nur, dass du
sagen mal, also wir haben ja viele Beispiele, also einfach die meisten sagen ihren Namen und dann ich wünsche euch viel Spaß.
Beim also Fall. Was sind denn die Wörter, die für euch stattfinden müssen? Stadtradio
einfach
Bremen?
NSR, das Stadtradio.
Ja, also NSR, das Stadtradio. Das
NSR.
NSR, ja, Nordpol Siegfried Richard.
Okay. Das NSR, das Stadtradio.
Genau.
Okay.
Und vielleicht
auch
Bremen, ein
Wort. Ja, klar. Okay, dann müsst ihr mal ganz kurz euch zurückhalten. Ich sag mal was. Okay. Hallo ihr Lieben, servus, mein Name ist Gregor Mahl, ich bin aus dem wilden Süden und ich freue mich sehr, bei NSR Stadtradio stattzufinden. Hoffentlich spielt ihr mal ein paar Songs von mir und wir sehen uns am 15.12. im Aladdin in Bremen. Freue ich mich, ne? So. War das zu lang oder schnippelt ihr das euch zurecht?
Nee, das war super.
Okay.